würde gerne vor der Predigt auch nochmal mit uns beten. Ja, Herr, unser Retter, unser Heiland, der du uns vergibst, der du vergibst, wo wir nicht so gelebt haben, nicht so geliebt haben, wie wir es sollten. Und danke, dass du uns lieb hast, dass du uns kennst und trotzdem liebst und du in uns ja, wirken willst, was dir gefällt, was gut ist, was Ehre bringt dir und Segen bringt uns. Und bitte hilf du auch jetzt bei der Predigt, hilf du mir beim Reden und uns beim Hören und wirk du durch dein Wort an uns, dass du ausrichtest, was dir gefällt, dass du ja, uns dabei hilfst, auf dich zu hören und richtig zu reagieren und dich in unser Leben zu lassen. Amen. Wir haben es in der Einleitung von Andi schon gehört. Wir feiern heute den letzten Gottesdienst im Jahr 2023. Und die meisten von euch wissen das ja auch. Und ich weiß nicht, wie du auf das letzte Jahr zurückblickst oder wie du auf das neue Jahr vorausblickst. Vielleicht hat dich dabei auch die Jahreslosung begleitet. Die steht hier an der Wand. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung im letzten Jahr. Und auf jeden Fall hat dieser Gott dich begleitet, ob du dir dessen immer bewusst warst oder nicht. Und ich möchte in dieser Predigt den Bogen schlagen von der alten Jahreslosung zu der neuen Jahreslosung. Die neue lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann wollen wir heute mal nur mit dem Blick auf Liebe zurück- und vorausblicken. Wo hat Gott mir Liebe geschenkt? Wo habe ich andere geliebt? Und wo darf ich noch wachsen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und wenn die Korinther das lesen, haben sie sicher noch Kapitel 13 im Ohr. Ach ja, da hat uns Paulus doch ausführlich was über Liebe geschrieben. Und so kommen wir heute mit diesen beiden Texten zu der Bitte an Gott, der uns sieht. Und wir wollen bitten, Liebe so rein, kehr bei uns ein, dann wird alles ganz fein. Und dazu starten wir mit der Jahreslosung. Alles geschehe in Liebe. Und Paulus ist da eigentlich gerade dabei, den Korinthern zu sagen, wann er sie besucht und wann andere sie besuchen. Und da zwischendrin fordert er sie ganz kurz zu 5 Sachen auf. 1. Korinther Kapitel 16, Vers 13 und 14. Wachet, steht fest im Glauben, seid tapfer, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Also er fordert als erstes 4-mal dazu auf, zu einem festen Glauben. Ihr müsst wach sein, aufmerksam. Ihr seid gefährdet, ihr seid herausgefordert. Die Sünde beansprucht euer Leben, die Herrschaft über euer Leben. Der Teufel tut es und euer Herz ist trügerisch. Da werdet ihr nur bestehen, wenn ihr wachen Sinnes seid, wenn ihr aufmerksam mit der Bibel in der Hand und betend auf den Knien mit eurem Herrn in eurer Zeit lebt. Dazu steht fest im Glauben, treibt tiefe Wurzeln in der Lehre Jesu und der Apostel. Lasst euch nicht abbringen von der Priorität Gottes, von seiner bedingungslosen Gnade und von seinem Sieg am Kreuz und der Auferstehung. Und dazu muss man, dritte Aufforderung, vierte Aufforderung, dazu muss man oft mutig sein und manchmal sogar stark sein, weil es oft genug Situationen im Leben gibt, die einen überwältigen und man alles andere als klarkommt. Und da mutig und stark zu sein, heißt nicht auf die eigene Stärke zurückzugreifen, es heißt sich von Gott stärken zu lassen, durch das, was er uns im Evangelium zuspricht und indem wir ihn um seine Stärkung bitten. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, Mut ist die Überwindung von Angst. Und die kann auch in dir niemand so gut überwinden wie der, der von den Toten auferstanden ist. Und nach diesen 4 Aufforderungen fest zu sein, und irgendwie in so einem Kampfmodus zu leben. Alles geschehe in Liebe. Zu lieben, das soll euch leiten und motivieren, in allem kämpfen und machen und ackern. Alles geschehe in Liebe. Mit der Liebe ergänzt Paulus sein eindringliches Fordern, standhaft und ernsthaft sein Christsein zu leben. In der Liebe soll es eingebettet und von der Liebe durchdrungen sein. Sie brauchen Liebe, um fest im Glauben zu stehen. Denn Liebe ist das, was den christlichen Glauben kennzeichnet wie sonst nichts. Und das immer, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und zwar in Jesus, dem Messias. Und dann hilft es sich auch vorzustellen, in welchem Umfeld die Korinther lebten und welche Probleme sie selbst hatten. Korinth war eine griechische Hafenstadt. Vieles, was dort von der Mehrheitsgesellschaft gelebt wurde, durfte für sie nicht in Frage kommen. Prostitution, sein Recht bis zum Ende einfordern, den Götzen opfern, dass der eigene Reichtum wichtiger ist als Beziehungen. Von vielem waren sie gefährdet. Manches hatte sie schon längst beeinflusst. Ihr Glaube drohte immer mehr zu verwässern. Im Glauben fest zu werden, war für sie wirklich ein Thema. Und das musste sich inmitten dieser äußeren Herausforderung entwickeln und entgegen dem eigenen trügerischen Herzen. Und das geht dann eben nicht einfach durch Schotten dicht machen und sich von der Mehrheitsgesellschaft abkapseln, sondern vor allem durch dieses Merkmal: Liebe. Durchdrungen von Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu dem Nächsten. Liebe untereinander, zu Leuten, die man sich nicht ausgesucht hat. Und Liebe zu den Menschen in Korinth, die eine so andere Weltanschauung haben wie sie und von denen sie sich aber unterscheiden sollen. Und das vor allem durch dieses Merkmal: allgegenwärtige Liebe. Wenn sie alles in Liebe tun, kann ihnen keiner was. Und das erinnert mich an zwei Leute, vor allem aus meiner Kindheit. Und aus deren Leben heißt es immer wieder: ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ja, einige kennen es, Asterix und Obelix. Sie gehören zu den Galliern, die den letzten Zipfel von Frankreich noch vor den Römern verteidigen. Und sie sind eigentlich viel schwächer, viel kleiner und unorganisierter als die Übermacht des ganzen Römischen Reiches. Aber sie haben ein Geheimrezept. Also sie haben wirklich ein Geheimrezept. Und zwar ein Geheimrezept für einen Zaubertrank. Wenn die Römer anrücken, wird der Zaubertrank gebraut, alle trinken davon und der Trank macht sie stark. Er macht sie übernatürlich stark, sodass der Kampf gegen die Römer kein Problem ist. Nur einer darf davon nicht trinken. Obelix. Der ist als Kind mal in den Kessel gefallen und seitdem ist er dauerhaft übernatürlich stark. Und so ist dieser Zaubertrank die Kraft der Gallier. Er ist das Unterscheidungsmerkmal, das, wodurch sie bestehen bleiben. Das, wodurch sie sich gegen viel mächtigere und fähigere Leute behaupten können. Was bei ihnen der Zaubertrank ist, ist bei uns die Liebe. Von der Liebe müssen wir geprägt sein. Und da ist keiner von uns wie Obelix in den Kessel gefallen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder davon durchdringen lassen und an der Quelle neu trinken. Und die Herausforderung ist dann ja nicht, mal zu lieben, sondern immer zu lieben. Also alles soll in Liebe geschehen. Das begründet die Festigkeit im Glauben. Und dann will ich uns heute Morgen fragen: liebst du, liebe ich, auch wenn der andere nicht tut, was du von ihm erwartest zu tun? Was vielleicht auch seine Pflicht wäre? Bist du da geduldig und barmherzig? Liebst ihn weiter und hilfst ihm bei seiner Aufgabe? Liebst du, wenn einer hinter deinem Rücken lästert oder dir Schlechtes tut? Liebst du Menschen, die eine komplett andere Weltanschauung haben als du? Hast du ein Herz, ein Anliegen für sie? Kannst du dich über sie freuen und sie wertschätzen? Sie dabei auch vielleicht nicht nur als evangelistische Objekte wahrnehmen, sondern als Menschen? Liebst du deine Familienmitglieder, deine Gemeinde? Lebst du da auch nicht einfach nur in den geordneten Bahnen, die sich da entwickelt haben, sondern überlegst aktiv, wie kann ich neu lieben? Wie kann ich das, was wir eh zusammentun, mit echter Liebe füllen? Wo fällt es dir schwer zu lieben? Wo dachtest du bisher gar nicht, dass in diese Situation oder in diese Beziehung auch Liebe reingehört? Paulus schränkt es hier nicht ein. Alles bei euch, alles, was ihr tut, in Liebe geschehe es. Allgegenwärtige Liebe. Und diese allgegenwärtige Liebe, sie lässt dich selbst und sie lässt uns als Gemeinde fester und größer werden, weil wir dabei immer mehr entdecken, dass Gott die einzige Quelle für diese Liebe ist, allgegenwärtige Liebe. Und dass er die Liebe in uns hineingießen muss, damit wir fähig sind, auch in den schwierigsten und verworrensten Umständen zu lieben. Allgegenwärtige Liebe. Sie geht von Gott aus, sie gilt uns, sie trifft uns und sie will uns mitnehmen, auch überall bei uns hineinzukommen. Alles geschehe in Liebe. Paulus hält sich hier sehr kurz. Aber wer den Brief von vorne bis hierher gelesen hat, der hat noch Kapitel 13 im Ohr. Das hohe Lied der Liebe. Ein wunderschönes Gedicht über die Liebe. Und da lesen wir die eindringlichen Worte: Fehlende Liebe macht Schönes wertlos. So habe ich es mal überschrieben. Fehlende Liebe macht Schönes wertlos. Und das mussten die Korinther damals hören. Denn sie gingen nicht so gut mit den Geistesgaben um. Gott hatte ihnen die Geistesgaben gegeben, damit die Christen untereinander und der Welt dienen können. Aber jetzt wollten alle in Korinth so außergewöhnliche Dinge tun, wie in Zungen reden oder prophetisch ins Leben der Leute reden. Das war nicht Sinn der Geistesgaben. Und schon gar nicht war es das Wichtigste, worauf sie achten sollten. Das kuriert Paulus dann mit Kapitel 13. Er will ihnen einen Weg noch weit darüber hinaus zeigen, wie es am Ende von Kapitel 12 heißt. Und den beschreibt er folgendermaßen. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also wenn jemand in unterschiedlichen menschlichen Sprachen redet oder in Zungen redet, die nur Engel verstehen, wenn jemand so redet, das aber ohne Liebe tut, ist das wie ein lautes Musikinstrument, das keiner versteht, das nichts vermittelt und wo die sanfteren Töne fehlen, damit es schön anzuhören ist. Das ist wie laute Zimpeln, Becken, die man gegeneinander haut. An der richtigen Stelle haben die eine tolle Wirkung. Aber versuch mal nur mit Becken jemandem was Gutes zu tun. So ist, wer ohne Liebe redet. Und diesen ersten Fall steigert Paulus dann, Vers 2. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also richtig den Durchblick haben. Ich richtig gut Worte von Gott weitergeben kann oder ich so glaubensstark bin, ich so fest von Gottes Gegenwart und Wirken ausgehe, ich das alles so mache, aber ich es nicht mit und aus Liebe tue, dann bin ich ein Nichts. Hätte ich es auch lassen können. Es macht keinen Unterschied. Ohne die Liebe ist das andere wertlos. Und auch das steigert Paulus dann nochmal, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile Und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also selbst die äußerste Hingabe, alles Geld, allen Besitz verkaufen, um noch mehr geben zu können, alles weg für die, die es wirklich brauchen. Und wenn man unter Einsatz seines Lebens dient, sich selbst hingibt, sodass es aller Ehre wert ist, Opferbereitschaft bis zum geht nicht mehr, wo man sagen würde, das ist doch Liebe. Nein, auch das kann getan werden ohne Liebe, ohne das, worauf es im Kern ankommt. Und dann ist es ähnlich wie davor, diese Dinge ohne Liebe, es nützt mir nichts. Es ist nicht das, was es eigentlich sein soll. Andere haben vielleicht etwas davon, aber auch sie könnten mehr haben, wenn es aus Liebe geschieht. Liebe ist nicht gleich Selbstlosigkeit oder Opferbereitschaft. Liebe ist noch mehr. Was, das sehen wir gleich noch. Hier halten wir den Hauptpunkt fest. Diese an sich guten Dinge, das, was zum Nutzen anderer da ist oder was zum Nutzen anderer gegeben wurde, fehlt die Liebe, wird es wertlos. Fehlende Liebe macht Schönes wertlos. Und auch der Umkehrschluss ist wahr, wenn Liebe da ist, entfaltet Gutes seine Kraft. Durch Liebe trifft unser Leben, trifft unser Mühen und Dienen das richtige Ziel. Durch Liebe wird Segen multipliziert. Und dann ist das eine auf dem Papier letztendlich einfache Rechnung. Wenn man etwas addiert, also plus rechnet, wird die Zahl immer größer. Und wenn man diese Zahl dann noch mit etwas multipliziert, also mal rechnet, dann wird sie noch größer. Außer wenn man mit 0 multipliziert, dann kommt 0 raus. Die aufaddierte Summe ist weg. 2 plus 3 plus 4 ist gleich 9. Nimmt man 0 mal diese 9, hat man 0. Nimmt man die 9 aber zweimal, rechnet also mal 2, hat man 18. Liebe ist wie ein Multiplikator, wie eine Malrechnung. Liebe multipliziert den Segen Gottes. Liebe vervielfacht, was Gott gibt. Und dann kann man alles zusammennehmen, was wir hier im Text hatten. Zu Menschen reden, in Engelszungen reden, alle Geheimnisse und alle Erkenntnis wissen, den größten Glauben und die größte Hingabe haben. Das alles muss noch mit der Liebe multipliziert werden. Wenn man keine Liebe hat, bleiben auch die Sachen davor, ohne Nutzen, ohne Ertrag. Es ist vor Gott, als hätte man es auch lassen können. Aber hat man Liebe und tut diese Sachen aus Liebe, kommt viel raus. Und hat man große Liebe, kommt sehr viel bei raus. Es ist wie Malrechnen. Du tust das und das, und das auch noch. Nimm es mal die Liebe, mit denen du das, die Sachen tust und du weißt, wie Gott darüber denkt und zu welchem Segen es führen wird. Daher widerstehe der Versuchung, irgendetwas ohne Liebe zu tun. Denke nicht, es reicht ja, wenn ich diene, ich mich einbringe oder ich mich sogar aufopfere. Was Gott dir gegeben hat, damit diene nicht nur, damit liebe. Was ist der Unterschied? Ich habe bei der Vorbereitung selber gemerkt, ich finde das schwer zu benennen. Ich glaube, bei Liebe geht es noch mal mehr ums Eingemachte, um die innersten Angelegenheiten. Dass man bis zum Inneren des anderen durchdringen will. Dass man ihn sehen will als der, der er im Kern ist. Und sehen will, wie von da aus sein ganzes Leben miteinander zusammenhängt. Und auch bei sich selbst bis ins Innerste. Dass man auch mit seinen Gefühlen und seinen Leidenschaft man dem anderen Gutes tun will. Dass man bereit ist, sich ganz zu öffnen, man sich verletzbar macht. Und man so bei seinem Gegenüber bereit ist, sich ganz auf ihn einzustellen. Man auch nicht einfach aus Pflicht heraus liebt, sondern weil man in ihm einen wahren Wert sieht. Man etwas sucht und findet, worüber man sich wirklich an ihm freuen kann. Man sich an ihm selbst freuen kann. Und man es als Teil seiner Bestimmung sieht, fröhlich bejaht mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und auch hier, dazu sind wir nicht fähig. Wir neigen dazu, Dienst nach Vorschrift zu tun. Wir bleiben lieber für uns, wir nehmen lieber, versuchen lieber mit den gewohnten Mitteln, andere von unserer Liebe zu überzeugen. Und mir scheint, dass diese echte Liebe wirklich nur von Gott kommt. Und sie auch zu uns nur kommt, dass auch wir so lieben können, wenn wir zu ihm beten. Beten auch nicht mechanisch, sondern wir ehrlich und offen unser Herz vor ihm ausschütten, dass er es neu füllen kann. Daher bring dich ihm. Bring ihm die Menschen in deinem Leben. Die Menschen, die du gewohnheitsmäßig liebst. Und bring ihm die Menschen, denen du immer begegnest, aber die dir traurigerweise so gleichgültig sind. Rede mit deinem Gott über all das und bitte ihn, dir echte, dir nachgehende und allgegenwärtige Liebe zu schenken. Und dass es um so eine hohe Art der Liebe geht, wird noch deutlicher, wenn wir die nächsten Verse lesen. Denn nach Vers 3 könnte man ja meinen, oder bei Vers 3, was willst du, Paulus? Ich habe doch Liebe. Ich tue die Sachen doch für die anderen. Was willst du denn noch? Nein, es geht um ein Hineinwachsen in eine Liebe, die nicht weniger ist als die, die Paulus jetzt beschreibt. Er beschreibt die Liebe so rein. Und da finden wir hier jetzt eine Definition von Liebe. Ich lese es einmal am Stück vor und wir lassen das einfach mal in einem ersten Schritt auf uns wirken. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Liebe ist langmütig, geduldig, auch wenn andere versagen. Liebe ist gütig. Sie schenkt großzügig, nicht immer berechnend. Sie neidet nicht. Auch wenn andere im Segen leben oder anderen was gelingt, Liebe freut sich mit. Liebe tut nicht groß. Sie zeigt sich nicht extra, damit sie gesehen wird. Sie kann auch im Verborgenen bleiben. Sie bläht sich nicht auf, gibt nicht vor, etwas zu sein, was sie nicht ist. Und dann, wenn Druck kommt, zerplatzt sie wie ein Luftballon. Liebe ist handfest. Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie ist bemüht, vorherrschende Etikette zu lernen und sich entsprechend zu verhalten. Sie geht mit Feingefühl vor, überlegt, was in welcher Situation passt oder nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Liebe verlangt nicht nach Gegenliebe. Sie bleibt auch dann, wenn nichts zurückkommt. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie hält schwierige Situationen aus und lässt sich davon nicht trüben. Sie rechnet Böses nicht zu. Liebe vergibt, bedeckt begangene Schuld. Sie freut sich aber auch nicht an der Ungerechtigkeit. Liebe weiß, wie schlecht Ungerechtigkeit ist für alle Beteiligten. Das wischt sie nicht einfach weg. Liebe freut sich mit der Wahrheit, weil sie weiß, wie gut Wahrheit allen tut. In allen Belangen und auf allen Ebenen. Liebe ist um Wahrheit bemüht. Sie sucht Wahrheit und sie redet Wahrheit. Liebe erträgt alles. Sie kann leiden, ohne zurückzuweichen. Liebe glaubt alles, und zwar von Gott. Wer Gott liebt, der vertraut ihm. Liebe hofft alles, auch das auf Gott gerichtet. Wer Gott liebt, weiß, was er noch bringen wird und hofft unerschütterlich darauf. Und Liebe erduldet alles. Sie hält standhaft aus und bleibt fest da, wo sie ist. So rein ist die Liebe, so hoch, so majestätisch und so unerreichbar. Das ist Paulus' Definition von Liebe. Und er fordert hier nicht explizit auf zu lieben. Das macht er in Kapitel 16. Hier definiert er Liebe. Und er definiert Liebe durch Eigenschaften, beziehungsweise vor allem durch das, was Liebe tut oder nicht tut. Also er beschreibt Liebe hier wie eine Person. Wir würden eher versuchen, Liebe abstrakt zu definieren, zum Beispiel so. Liebe ist die ganzheitliche, dauerhafte und bedingungslose Wertschätzung einer anderen Person gegenüber, beginnend mit dem Liebesentschluss, begleitet von Liebesgefühlen und sich ausdrückenden Liebestaten. Paulus beschreibt Liebe hier wie eine Person, mit Eigenschaften und mit dem, was sie tut oder nicht tut. Und so wie er es formuliert, ist man fast gezwungen, sich Situationen vorzustellen oder eben sich eine Person vorzustellen, die so etwas tut. Und so kommt Paulus hier wirklich sehr nah an das ran, was Liebe ist. Es ist ja immer noch nur ein Text. Wenn ich das lese, empfange ich nicht von irgendjemandem Liebe oder habe auch nicht automatisch Liebe zu anderen. Aber es verweist mich auf das, wohin Liebe gehört und vor allem, wo sie herkommt. Liebe gehört in Beziehungen, in Situationen, zu Personen. Und Liebe, diese Liebe, kann nur von Gott kommen. Sie kommt nur von Gott. Dort finden wir die beste Definition von Liebe, bei Gott selbst, indem wir sehen, wie Gott ist, sein Handeln beobachten, Jesu Leben studieren. Und bei ihm selbst bekommen wir Liebe, weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Und dann glaube ich, bietet es sich an, mit diesem Text Folgendes zu machen. Ihn sehr langsam lesen, Zeile für Zeile, und über jede einzelne Aussage nachdenken und darüber beten. Und dann zum Beispiel drei Dinge überlegen und ins Gebet nehmen. Erstens, auf welche Weise wird diese Eigenschaft im Leben von Jesus sichtbar? Zweitens, wo sehen wir sie in unserem Leben oder auch nicht? Und drittens, wie würde es sich praktisch auswirken, wenn wir so lieben würden? Und gerade bei dem letzten Punkt hilft es, sich die Situation bildlich vor Augen zu führen, sie vorher schon mal durchzuleben, sich vorstellen, wie würde es sich anfühlen, so zu handeln. Sich vorher überlegen, welche Schritte muss ich unternehmen, damit ich so handeln kann und nicht mehr in mein normales Verhalten zurückfalle. Und wenn wir dann in diese Situation reinkommen, fällt uns vielleicht ein, worüber wir vorher schon mal nachgedacht haben. Lasst uns das einmal an einem Beispiel durchgehen. Die Aussage, Liebe rechnet Böses nicht an. Wo wird das im Leben von Jesus sichtbar? Zum Beispiel, wie er mit Judas umgeht. Judas, er wusste von Anfang an, der wird mich verraten, Judas wird mich an die Machthaber ausliefern. Und trotzdem lässt Jesus ihn bei sich sein, beruft ihn zu seinen engsten Nachfolgern, hat Gemeinschaft mit ihm, isst das Abendmahl mit ihm. Jesus wusste, was Judas ihm antun würde, diese ganze große Bosheit. Er rechnet es ihm nicht an. Er war von Anfang an bereit, ihm zu vergeben, es ihm nicht nachzutragen. Er behandelt ihn als Mensch, als Freund. So liebt Jesus und so kann nur Jesus lieben. Trotzdem die zweite Überlegung, wo wird die Aussage, Liebe rechnet Böses nicht an, in meinem Leben sichtbar oder gerade nicht. Zum Beispiel in der Kindererziehung, da gab es letzte Woche bei mir mal eine Situation, da wurde ich wütend. Ich konnte es mit dem Kind klären, dann war alles wieder gut. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nachgeht. Boah, du warst so lang ungehorsam. Hast deine Strafe bekommen? Ja. Hast dich auch entschuldigt? Ja. Aber du warst so ungehorsam. Wir haben noch ein Buch geschaut, aber nach Vorlesen war mir nicht zumute. Dann merkte ich, das ist falsch von mir. Wir haben die Sache geklärt, sie aus der Welt geschafft. Sie steht nicht mehr zwischen uns. Dann muss ich ihn jetzt auch wieder lieben. Ich darf ihm Böses nicht anrechnen, nicht nachtragen. Ich durfte ihn wieder voll und ganz annehmen, auch wenn ich ein paar Minuten Zeit dafür gebraucht habe. Und dann habe ich auch ihn für meine Wut um Entschuldigung gebeten, ob sie gemerkt hat oder nicht. Richtig war sie nicht. Und dann noch die dritte Frage. Wie würde es sich praktisch auswirken, wenn wir so lieben würden, dass wir immer Böses nicht anrechnen? Gleiche Situation, aber jetzt versuche ich, seinen Ungehorsam nicht als persönliche Beleidigung zu bewerten. Ich darf meine Gefühle nicht dahingehend entgleiten lassen, dass ich mich in meinem Stolz gekränkt fühle. Mein Stolz soll nur von Jesus abhängen. Und auch wenn das Verhalten des Kindes falsch ist, seine Rebellion richtet sich zuerst gegen Gott. Und da muss ich ihm raushelfen. Und das geht nicht, wenn ich selbst auch sündig reagiere, ich wütend werde. Aber nicht wütend werden schaffe ich ohne Gott auch nicht. Aber dann kann ich uns beide in der Situation zu Gott bringen, beten, uns diesen Weg aufzeigen, diesen Ausweg aufzeigen und ihn vorleben. Und wenn dann doch Wut aufkommt, sofort Gott um Vergebung und Hilfe bitten. So also kann das aussehen, dass man diesen Text nimmt und versucht auszuleben. Man sich erst auf Jesus ausrichtet und besinnt, man ihn auch einfach für seine Liebe lobt und anbetet und feiert und sich drüber freut und weiß, er liebt auch mich. Und man dann bittet, dass er einen fürs eigene Leben so eine Liebe schenkt, dass man selbst so lieben darf, damit das geschieht, wozu Paulus auffordert. Alles geschehe in Liebe. Liebe so rein, kehr bei uns ein, dann wird alles ganz fein. Und ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte von Roger Pugh erzählen, die hier insgesamt sehr gut passt. Es geht um die Beziehung von Roger Pugh zu seiner Schwiegermutter. Und ihre Beziehung war von Anfang an schwierig. Sie war schwierig ungefähr seit der Nacht vor der Hochzeit, als sie zu ihrer Tochter, Rogers zukünftigen Frau, sagte, den darfst du auf keinen Fall heiraten. Nacht vor der Hochzeit. Roger hat dann noch das Gespräch mit ihr gesucht und gefragt, ob er was falsch gemacht habe. Es waren ein paar Sachen, die sie nannte. Es waren Kleinigkeiten. Roger entschuldigte sich dafür. 17 Jahre später, Roger hatte seine Frau mit den Kindern gerade ins Flugzeug nach Deutschland gesetzt. Er selbst hatte noch was in den USA zu tun. Auf dem Weg lag seine Schwiegermutter. Er fuhr vorbei, fragte, ob sie Zeit hat, ob sie zusammen essen wollen. Sie sagte, fein. Sie aßen, Roger hatte was vor und nach dem Essen sagte Roger zu ihr, Mutti, wir hatten immer eine schwierige Beziehung. Ich würde es gerne in Ordnung bringen, heute Abend. Sag mir doch, was ich falsch gemacht habe, dass ich um Vergebung bitten kann und wir eine gereinigte Beziehung haben. Sie nannte was. Gibt's noch was? Er hat sich entschuldigt und er wollte nicht, dass irgendwas zwischen ihnen steht. Und sie sagte noch was. Und noch was. Und noch was. Noch was. Noch was. Noch was. Und noch was. Und noch was. Noch was. Bis 11 Uhr. Von 7 bis 11 Uhr. 4 Stunden lang. Und um 11 Uhr wurde es ihm klar. Diese 4 Stunden haben nichts, aber auch gar nichts gebracht. Und folgendes war sein Entschluss aus dem Gespräch. Herr, hilf mir, meine Schwiegermutter mit Einwegliebe zu lieben. Er meint Einbahnstraßenliebe, nur in eine Richtung. Herr, hilf mir, meine Schwiegermutter mit Einwegliebe zu lieben. Und wenn was vorkommt, ich spreche es nicht an. Ich vergebe und diene, wo ich kann. Als sie als ganze Familie wieder in die USA zogen, bat er seine Schwiegermutter, zu ihnen zu ziehen. Seine Frau war Einzelkind, alle Enkel der Schwiegermutter lebten bei ihnen in der Stadt. Zieh doch zu uns. Roger half beim Umzug. Und wie er all das erzählt, diese Zeit mit ihr, man merkt, dass er sich ehrlich über seine Schwiegermutter freut. Er hat sie gern. Die letzte Woche war sie dann bei ihnen in der Wohnung. Sie hatte Herzversagen, konnte nur schwer atmen. Roger las ihr viel vor, nahm sie im Rollstuhl mit nach draußen, fuhr sie viel rum. Und dann kam die letzte Nacht. Sie war im Krankenhaus. Von dort kam ein Anruf. Roger fuhr hin, nahm ihre Hand und sang ihr vor, 90 Minuten lang. Irgendwann war der Katheterbeutel leer. Weißt du, was das bedeutet, Mutti? Deine Leber arbeitet nicht mehr. Du wirst bald Jesus sehen. Sie sagte, das wird schön sein. Und dann sagte sie folgende Worte. Roger, du bist der beste Schwiegersohn der Welt. Und jetzt hört, was Roger noch zu dieser Erfahrung mit seiner Schwiegermutter sagt. Alles, was vorgefallen war in 30 Jahren, interessiert mich überhaupt nicht. Ich durfte lieben. Ich durfte lieben. Das war das Größte für ihn. Und er sagt weiter, und der Herr wirkte. Und ich war frei, total frei. Ich habe gelernt, an der Schwiegermutter zu lieben, schwere Fälle zu lieben. Und wenn man lernt, Einwegliebe, Einbahnstraßenliebe zu geben, wenn man das lernt, ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt, sondern Einwegliebe, der Herr segnet das. Das war nicht die Liebe von Roger Pugh, das war die Liebe Jesu. Zitat Ende. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass auch wir lernen dürfen, so zu lieben. Ich wünsche uns, dass wir erleben dürfen, wie Gottes Liebe durch uns fließt. Die Anwendung bei allen drei Punkten war eigentlich, bitte Gott, dir diese Liebe zu schenken. Sie kann nicht von dir kommen. Sie kann nicht von dir kommen. Sie kann nicht von dir kommen. Sie kann nur von Gott kommen. Und sie kommt von Gott. Amen. Lasst uns beten. Unser herrlicher Gott, wir loben und preisen deine Liebe, deine allgegenwärtige Liebe, dein Meer von Liebe und dass sie uns persönlich, dass sie mir persönlich gilt, dass sie meinen Geschwistern gilt, dass sie uns Menschen gilt. Herr, wir loben und preisen dich dafür, für deine Liebe, die wir nicht verdient haben und danken dir auch für das Geschenk, das du uns machst, uns selbst helfen zu wollen, so zu lieben. Und hilf uns, das zu lernen, dass wir diese Liebe bei dir holen, dass wir in den Situationen dran denken. Wir können zu dir kommen, wir können dich um Hilfe bitten, dass du uns Liebe schenkst für die Menschen um uns herum, für die, die wir alltäglich, gewohnheitsmäßig lieben, für die, wo es uns so schwer fällt, sie zu lieben, ob ja wegen Gleichgültigkeit, bitte vergib das, oder auch da, wo uns Bosheit entgegensteht, bitte wirk du deine Liebe durch uns, dir zur Ehre, uns zum Segen und anderen zum Segen. Lob und Preis sei dir für deine ewige Liebe und dass deine Liebe durchträgt, dass deine Liebe, dass du am Ende den Sieg davon trägst, dass du den Sieg schon errungen hast, durch dein Leben, Herr Jesus, durch dein Sterben und durch dein Auferstehen, dass du da deine Liebe bewiesen hast und diese Liebe mächtiger ist als der Tod, mächtiger ist als Bosheit, als Sünde. Loben und preisen dich und danken dir, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, gesegnete Silvesterfeier, einen gesegneten Start in das neue Jahr. Und ich spreche euch den Segen unseres liebenden Gottes zu. Es segne dich, es sei mit dir der Vater, der dich liebt. Es sei mit dir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Nehmt gerne noch einmal Platz und wir hören ein Postludium.